Was war dein schlimmstes Selbstexperiment?
Ich finde, so Sportsachen sind schon immer sehr anstrengend. Also irgendwie 30 Tage lang jeden Tag Sport machen.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
Zu Gast im Deep Talk heute ist YouTuber und Content Creator Tomatolix. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich da in dem Moment so ein bisschen mein eigenes Sterben erleben. Es gibt immer mal wieder Experimente, die ich abbreche. Ganz ehrlich, die Videos oder Selbstexperimente zu verschiedenen Themen zu machen, ist auch eine Motivation, die Sachen tatsächlich durchzuziehen. Ich habe halt auch im Laufe der Zeit so ein bisschen bemerkt, dass ich vielleicht nicht der allerlustigste Typ bin und das mit der Comedy vielleicht lieber lassen sollte. Es gibt auch viele Menschen, die mir schreiben, vielen Dank für das Video, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, diese Droge auszuprobieren. Boah, ich würde voll gerne mal ins Weltall fliegen. Das Video ist auch nicht mehr online.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Noch ein Hinweis. In diesem Deep Talk geht es auch viel ums Thema Drogenkonsum. Ich habe gestern noch eins deiner ältesten YouTube-Videos ausgekramt auf deinem Kanal. Das ist von vor 10 Jahren. Da heißt es im Untertitel, heute wage ich ein gigantisches Experiment. Aha. Und dann spielst du Steinschere Papier gegen ganz viele YouTuber.
Stimmt, ja.
Und probierst einen Trick aus dem Internet aus. Ja. Wir lösen am Ende des Talks auf, ob dieser Trick geklappt hat damals. Sind dir manche alten Videos peinlich heutzutage?
Oh ja, so die ganz alten Sachen. Also ich bin schon sehr lange dabei, habe meinen YouTube-Kanal 2010 gegründet. Dementsprechend, doch. Also es sind Sachen, die würde ich heutzutage so nicht mehr machen, aber das gehört halt einfach zu der Entwicklung dazu, glaube ich. Also ich habe das so während meiner Schulzeit damals angefangen und natürlich entwickelt man sich da weiter. Jetzt bin ich auf jeden Fall erwachsener geworden und würde nicht mehr alles so machen. Aber es zeigt halt, wie ich damals drauf war. Und es ist irgendwie auch immer ganz schön, sich das nochmal anzuschauen, um so die eigene Entwicklung nachvollziehen zu können.
Ja. Für welches Video schämst du dich heute so richtig?
So richtig? Also es gibt natürlich auch Videos, die nicht mehr online sind auf meinem YouTube-Kanal.
Das machst du schon manchmal, ja, dass du dann was aussortierst.
Also die ganz alten habe ich teilweise schon auf privat gestellt, dass sie nicht mehr jeder sehen kann. Ich habe damals halt angefangen, dass ich mir ein Superheldenkostüm angezogen habe und dann durch die Stadt gelaufen bin und so Kurzfilme gedreht habe. Da war Tomatolix dann diese Superheldenfigur. Schon ein bisschen unangenehm vielleicht, würde ich so nicht mehr machen. Und ich habe damals halt auch angefangen mit so einem typischen YouTube-Comedy-Vlog-Content, wo man dann irgendwie Kommentare beantwortet auf eine vermeintlich lustige Art und Weise. Und ich habe halt auch im Laufe der Zeit so ein bisschen bemerkt, dass ich vielleicht nicht der allerlustigste Typ bin und das mit der Comedy vielleicht lieber lassen sollte. Und bin ganz froh, dass ich jetzt bei meinem Selbstexperiment-Format angekommen bin und eher so Reportagen mache und nicht mehr versuche, lustig zu sein.
Tomatolix ist 29 Jahre alt und heißt eigentlich Felix Michels. Seinen YouTube-Kanal haben mehr als 1 Million Menschen abonniert und so richtig bekannt geworden ist Felix mit seinen Selbstexperimenten. Das ist ein Reportageformat auf seinem Kanal, wo er in die Rolle des Versuchskaninchens schlüpft und die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Und da gibt's auch ziemlich viele Drogen-Selbstexperimente. Das klingt dann zum Beispiel so.
Ich möchte herausfinden, wie gefährlich MDMA wirklich ist, wie es wirkt, wie sich so ein Rausch anfühlt und wie es in der Medizin eingesetzt werden könnte. Dazu mache ich das Selbstexperiment und werde selbst einen MDMA-Trip erleben.
Auf Wikipedia steht übrigens über Tomatolix. Auf seinem YouTube-Kanal betreibt er Aufklärung durch Selbstexperimente. Da sprechen wir auch später noch drüber. Für eins deiner neueren Videos bist du nach Kolumbien geflogen, um Ayahuasca zu trinken. Das ist so ein psychedelisch wirkendes Getränk aus Pflanzen, was da für medizinische und rituelle Zwecke hergestellt wird. Mhm. Ich hatte davon noch nie was gehört, so, aber offenbar gibt es viele Leute, die das auch in so Retreats dann dahin reisen und so Ayahuasca-krass Erfahrung machen. Für mich war das komplett neu. Man sieht dich in diesem Video relativ viel kotzen.
Stimmt.
War das trotzdem eine gute Erfahrung unterm Strich?
Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Also ich habe von Ayahuasca schon vor etlichen Jahren mal gehört. Es gab dazu immer mal wieder Reportagen, auch irgendwie bei Joko und Klaas hat Joko, glaube ich, irgendwann mal Ayahuasca getrunken. Und seitdem ich mich mit Drogen oder Substanzen so jeglicher Art beschäftige, war Ayahuasca immer so eine der Sachen, die ich super faszinierend fand, weil die so krass irgendwie immer dargestellt wird und so lebensverändernd sein soll. Deswegen stand das sehr lange auf meiner Liste, dass ich auch mal irgendwo nach Südamerika reisen möchte, um Ayahuasca auszuprobieren. Und das habe ich dieses Jahr dann endlich gemacht. Und ja, war schon überrascht davon, wie viel man dabei kotzt und dass das ganz normal ist, dass alle Leute, die bei so einer Zeremonie mitmachen, dann da ja eine halbe Stunde später in irgendwelchen Büschen hocken und sich übergeben.
Warum muss man kotzen davon?
Es ist schon sehr eklig. Also es schmeckt wirklich sehr bitter, erdig. Kann man gar nicht beschreiben, aber wirklich jeder, auch selbst der Schamane, sag ich mal, der diese Medizin, wie die das da auch nennen, verteilt hat, der das schon tausende Male getrunken hat, selbst der hat sein Gesicht verzogen und meinte, es wird nicht besser, je häufiger man das trinkt. Ja, das ist schon einfach ja eine sehr eklige Geschichte und ich glaube, der Körper merkt schon, dass das was ist, was nicht in den Körper reingehört. Mhm. Es wird gesagt, dass es auch zu einer Reinigung beiträgt. Das heißt, durch das Übergeben reinigt man sich seinen Körper, seine Seele und durch das spuckt vielleicht Sachen aus, die einen beschäftigen, um dann in so einen Prozess zu kommen.
Es ist eine sehr rituelle, ja schon eigentlich spirituelle Sache auch, ne? So eine Zeremonie damit.
Also, das ist jetzt kein klassischer Drogentrip. Man nimmt jetzt irgendwie eine lustige Partydroge und hat Spaß, sondern das wird schon mehr rituell genommen. Es gibt ja ganz viel drumherum. Es wird viel musiziert dabei und so weiter. Und geht da ja vor allem darum, irgendwie Probleme aufzubereiten, die vielleicht in einem stecken und so einen anderen Zugang zu sich selber zu bekommen.
Hat das bei dir geklappt?
Schon. Also gerade das erste Mal, also ich habe das da dreimal gemacht. Man macht das häufig mehrere Male irgendwie hintereinander an verschiedenen Tagen. Und gerade die erste Zeremonie war schon sehr intensiv. Also es hat so ein bisschen damit angefangen, dass es auch so eine, so ein bisschen visuelle Effekte gab. Das heißt, ich habe irgendwie so ein paar Muster gesehen und dann ist irgendwie so ein innerer Prozess in mir so gestartet. Das heißt, ich habe irgendwie so an verschiedene Themen aus meinem Leben gedacht und mich da dann so ein bisschen mit beschäftigt. Also es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde mir das Ayahuasca, diese Ayahuasca-Pflanze vielleicht so verschiedene Lebensbereiche von mir zeigen. Also dass ich dann über Freundschaften, Familie und so weiter nachgedacht habe. Und am krassesten war, dass ich dabei auch irgendwie so ein bisschen meinen Tod erlebt habe. Das hört sich irgendwie super strange an, aber ich habe irgendwie über das Thema Tod nachgedacht, über das Sterben und habe das irgendwie so super intensiv gefühlt. Und das kann man sich wirklich nicht gut vorstellen, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich da in dem Moment so ein bisschen mein eigenes Sterben erleben und da mit dem Tod konfrontiert sein. Und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Das war auch gruselig, aber irgendwie auch so ein bisschen befreiend oder hat mir so ein bisschen irgendwie die Angst vor dem Tod genommen. Das ist, ja.
Aber also es klingt nach einer unglaublich intensiven, krassen Erfahrung. Hat man da keine Angst währenddessen dann? Ich meine, du bist irgendwo im kolumbianischen Dschungel, ne? Ja. Nimmst so eine krasse Pflanze, übergibst dich und setzt dich dann mit deinem eigenen Tod auseinander. Das ist ja schon sehr extrem so, ne? Also ich weiß nicht, ich so von außen betrachtet, würde da Todesangst kriegen. So.
Ja, voll. Kann ich auch voll verstehen. Das Ding ist natürlich, dass das jetzt zum Beispiel nicht meine erste psychedelische Erfahrung war. Das heißt, ich habe mich ja in den letzten Jahren schon mit verschiedenen psychedelischen Substanzen beschäftigt. Das heißt, ich kenne schon so eine Art von Bewusstseinszustand, der ein bisschen anders ist. Yeah. Und ich habe mich auch im Vorfeld super intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mir Bücher gekauft und gelesen, ganz viele Reportagen geguckt, auch mit Experten gesprochen, die schon zu Ayahuasca geforscht haben und so. Das heißt, so mache ich das in der Regel immer. Ich beschäftige mich sehr intensiv damit und weiß schon irgendwie, was passiert und auch was so, ja, das Gefahrenpotenzial ist. Da war das jetzt auch so, dass da natürlich Menschen dabei waren, die auch auf mich aufgepasst haben. Das heißt, es war halt auch in diesem zeremoniellen Rahmen. Das heißt, da waren Leute, die das regelmäßig machen, die das gewohnt sind, die das so ein bisschen kontrollieren. Ich hatte mein Kamerateam mit dabei, das natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf mich aufpasst. Aber klar, trotzdem,
ein gewisses Risiko bleibt halt. Ne?
Es ist immer ein Risiko dabei, egal wie gut man sich vorbereitet. Ja. Und trotzdem war es auch in dem Moment natürlich ein bisschen gruselig. Aber da ich irgendwie wusste, okay, das gehört dazu. Ich habe erwartet, dass irgendwas vielleicht auch Extremeres passiert. Und ich weiß, dass das ein paar Stunden wieder vorbei ist. Mit diesem Bewusstsein kann man das dann ganz gut aushalten.
Die ganze Erfahrung kann man auf jeden Fall nochmal auf deinem YouTube-Kanal sich anschauen von deinem Trip nach Kolumbien. Wenn man sich auf dem Kanal deine unterschiedlichen Playlists anguckt, die unterschiedlichen Videos, dann muss man sagen, dass die Drogen-Selbstexperimente, aber auch andere Substanzen mit Abstand am besten laufen. So, ne? Also dein Cannabis versus Alkohol-Video, das ist auch ein paar Jahre älter, jetzt hat über 6 Millionen Klicks mittlerweile. Du hast aber auch Kokain, LSD, Heroin, MDMA, alles ausprobiert, ne?
Heroin habe ich nicht ausprobiert,
nein. Habe ich das? Okay, Heroin nicht. Noch nicht oder nicht?
Habe ich auch nicht vor, aber ich habe ein Video darüber gemacht. War auch sehr spannend. Ich war bei einer Heroin-Ausgabestelle in Berlin. Das heißt, das ist ein Ort, wo man unter ärztlicher Aufsicht reines Heroin bekommen kann, wenn man heroingebrauchender Mensch ist. Ja. Also wenn man irgendwie, eine Abhängigkeit hat. Und das war auch, sehr spannendes Video. Und genau, es ist nicht so, dass ich jede Substanz unbedingt selber ausprobieren möchte oder muss, sondern ich gucke mir da auch natürlich so ein bisschen an, wie gefährlich ist das Ganze, wie sieht das mit dem Abhängigkeitspotenzial aus und so.
Und Heroin wäre zu gefährlich gewesen, oder?
Für mich schon. Also ich denke mir, ich braucht das nicht unbedingt ausprobieren. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, selbst wenn man einmalig jetzt Heroin konsumieren würde, würde man nicht automatisch direkt abhängig werden. Das ist ganz spannend, das ganze Thema Abhängigkeit sich mal anzugucken. Das ist nämlich so eine der meistgestellten Fragen.
Genau, das wäre auch genau meine Frage gewesen, ob du da nicht Angst hast bei diesen unterschiedlichen Drogen, die du ja dann doch ausprobiert hast. Mhm. Ob du davon nicht abhängig wirst.
So, ja, und voll die berechtigte Frage, weil natürlich haben wir auch alle so das Bild im Kopf, dass man von Drogen abhängig wird. So, Drogen sind schlecht und man wird davon abhängig. Aber so ganz einfach ist das halt auch nicht. Also man wird nicht, wenn man einmalig irgendeine Substanz probiert, davon direkt abhängig, sondern Abhängigkeit ist sehr komplex. Also ich habe mich da natürlich auch super intensiv mit beschäftigt.
Das sieht man in deinen Videos auch, dass du das tust. Du hast immer auch eine wissenschaftliche Seite mit dabei und verbreitest ganz viele Informationen auch darüber. Genau. Also du machst das jetzt ja nicht einfach so.
Genau,
so,
ich baller mich jetzt nicht mit irgendwelchen Drogen weg, filme mich dabei, wie ich einen lustigen Trip habe und lade das dann hoch, damit andere das nachmachen. So ist es nicht, sondern mir ist es super wichtig, da aufklären zu arbeiten und die verschiedenen Seiten zu zeigen und das möglichst so, wie es tatsächlich ist. Und vielleicht nochmal zurück zur Abhängigkeit. Ja. Abhängigkeit funktioniert halt, da gibt es verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen, damit jemand von einer Substanz oder von anderen Sachen wie auch, keine Ahnung, Sport, irgendwelchen Ernährungsgeschichten oder von irgendwas anderem abhängig wird. Es geht einmal natürlich um die Substanz, die teilweise ein höheres, teilweise ein geringeres Abhängigkeitspotenzial hat. Da zum Beispiel auch spannend zu wissen, dass Alkohol auch ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Irgendwie, ich glaube, 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig und Alkohol kannst du überall bei uns in Deutschland kaufen, an jedem Kiosk. Ja. Und bei anderen Substanzen ist es ähnlich. Heroin hat auf jeden Fall ein höheres Abhängigkeitspotenzial, aber da ist es auch so, dass viele Menschen, die da ein Problem mit haben, gewisse psychische Probleme mit sich bringen, dass sie irgendwie in ihrer Vergangenheit Gewalt oder sexuellen Missbrauch oder sowas erfahren haben und die das Heroin dann nutzen, um sich so ein bisschen von diesem ganzen psychischen Stress zu lösen und das Ganze zu dämpfen. Also es ist ja auch immer die Frage, warum nimmt man eine Droge? Nimmt man die, weil man irgendwas vergessen, verdrängen möchte? Oder nimmt man das mit ein paar Freunden, um irgendwie zusammen Spaß zu haben und einen lustigen Abend zu haben? Das ist ein großer Faktor. Oder natürlich auch das ganze soziale Umfeld. Also wie ist man da aufgestellt? Hat man Menschen in seinem Leben, die irgendwie auf einen aufpassen, mit denen man ein gutes Verhältnis hat? Das sind alles Faktoren, die mit zu einer Abhängigkeit führen können oder eben nicht. Und wenn man das sich so ein bisschen anschaut, dann kann man zumindest schauen, dass man das Risiko minimieren kann.
Das heißt, für dich siehst du dann gar kein Risiko bei dir persönlich, wenn du diese Selbstexperimente machst mit Drogen, oder siehst du trotzdem bei dir auch ein Restrisiko?
Ich glaube, es gibt immer ein Risiko. Mhm. Also es gibt keinen risikofreien Konsum irgendwelcher Substanzen, sondern es gibt immer ein Restrisiko. Man kann das ein bisschen senken, indem man halt so ein paar Sachen beachtet. Irgendwie, wie ist die eigene Verfassung gerade psychisch? Geht es einem gut? Auch das kann man ja gar nicht immer so ganz genau wissen, aber man kann sich da natürlich ein bisschen reflektieren. Und dann ist es natürlich auch so, wenn man das irgendwie einmalig macht in einem Safe Space, irgendwie vielleicht auch nicht mit einer super hohen Dosis, sondern wenn man erstmal gering anfängt, dann kann man sich erstmal langsam an sowas herantasten und das so ein bisschen, ja, risikoärmer machen. Aber trotzdem sollte man da auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit sein.
An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Diese Drogen- oder Substanzen-Selbstexperimente von Felix, das ist natürlich keine Einladung, Drogen zu nehmen oder das nachzumachen. Man sieht ihn in den Videos auch in aller Regel nicht beim Konsumieren von verbotenen Substanzen. Und es gibt in den Videos immer einen Disclaimer, dass sie zur Aufklärung dienen und illegale oder gefährliche Handlungen nicht verharmlosen sollen. Und Felix rät auch dazu, das Gezeigte nicht nachzumachen. Wenn ihr selber Probleme mit Drogen haben solltet, in unseren Shownotes zur Folge gibt's auch nochmal einen Link zu Hilfsangeboten. Warum machst du so viele Drogen-Selbstexperimente?
Ja, auch eine gute Frage. Ich finde Drogen irgendwie super faszinierend. Ich finde es faszinierend, dass man irgendeine Art von Substanz nimmt, die dann zu so einem veränderten Bewusstsein führt. Also gerade jetzt bei psychedelischen Substanzen finde ich das am spannendsten, dass man dann irgendwie, dass das Gehirn anders funktioniert, dass man Sachen anders wahrnimmt, als man das normalerweise tut, aber dass das trotzdem alles in einem drinsteckt. Also genau, ich bringe so eine Faszination mit. Ich bin auch einfach ein sehr neugieriger Mensch, würde ich sagen. Und andererseits sind Drogen in unserer Gesellschaft trotzdem noch super stigmatisiert. Also es gibt so Drogen wie irgendwie, keine Ahnung, Tabak, Alkohol, die sind super verbreitet. Da ist es auch vollkommen okay, wenn alle Menschen das konsumieren. Aber wenn jetzt jemand irgendwie LSD oder MDMA irgendwie regelmäßig konsumieren möchte, dann sind da alle Leute irgendwie so ein bisschen skeptisch und sagen, hier Junkie irgendwie.
Und ist natürlich sowas auch verboten, ne?
Genau, also es ist verboten.
Im Gegensatz zu Alkohol.
Genau. Und es ist aber nicht so, dass die anderen Substanzen irgendwie deutlich gefährlicher sind jetzt als Alkohol zum Beispiel, sondern die funktionieren einfach anders. Und ich finde, da fehlt einfach so ein bisschen die Aufklärung, was da tatsächlich hintersteckt. Weil ich meine, es konsumieren super viele Menschen in Deutschland Drogen, auch viele Jugendliche. Und es fehlt einfach so ein bisschen die Aufklärung, um das möglichst risikoarm machen zu können, weil man kriegt das dann halt in irgendeinem Club von irgendeinem Dealer angeboten, dann eine Ecstasy-Pille, und dann nimmt man die einfach, ohne sich tatsächlich mal damit beschäftigt zu haben. Und gerade so können natürlich sehr gefährliche Situationen entstehen.
Tatsächlich hat meine Kollegin eben gesagt, die hat einen Sohn, der ist im jugendlichen Alter, und sie meinte, sie wäre unfassbar froh, dass es dich gibt, weil er sich deine Videos halt anguckt und da auch, weil es einfach wissenschaftlich fundiert ist und wirklich Aufklärung betreibt zum Thema Drogen so, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ey, Leute nehmen Drogen, dann sollen sie wenigstens genau wissen, was sind Risiken und Nebenwirkungen möglicherweise davon, weil das beschreibst du in deinen Videos ja auch. Und den Aspekt kann ich auch total verstehen. Man sieht auch in den Kommentaren zu deinen Videos, gerade auch vor deinen Drogenvideos oder Substanzen, dass ganz viele drunter schreiben, krasses Video, danke für deine Aufklärung, für die wissenschaftlich fundierten Vor-Nachteile dazu und so. Das ist ja schon sehr, sehr präsent. Ich habe mich trotzdem gefragt und ich habe gar keine Berührungspunkte so mit Drogen, außer Alkohol so, ne? Aber ich habe nie irgendwas probiert oder so und hatte auch nie Interesse so daran.
Muss man ja auch nicht.
Nee, genau, aber ich habe mich dann halt so gefragt, trägt das nicht gleichzeitig auch, also wenn du auch sagst, ne, dass das auch so ein bisschen normaler der Umgang damit werden soll, dass ich mich so frage, ja, muss das denn sein? Also müssen wir einen normaleren Umgang mit Drogen haben oder verharmlost das nicht, weißt du? Weil die Risiken sind ja trotzdem da.
Aber die Risiken werden ja auch aufgezeigt und ich glaube auch, dass viele Drogen in meinen Videos gar nicht so mega gut dabei wegkommen. Also jetzt auch bei Kokain zum Beispiel war ich gar kein Fan davon, aber man sieht in allen Filmen, Serien und so weiter immer einen super starken Kokaingebrauch, wie die Leute da voll drauf abgehen und da wird das super cool dargestellt, aber das entspricht ja nicht unbedingt der Realität. Und ich glaube, wir sind überall in Filmen, Medien oder auch über TikTok, kriege ich das in letzter Zeit immer häufiger mit, da wird einfach über Drogen berichtet, ohne dass da eine Aufklärung stattfindet. Und natürlich kann man sagen, okay, es gibt vielleicht Leute, die auch durch meine Videos dann, wie du jetzt zum Beispiel, zum ersten Mal von Ayahuasca erfahren. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich damit eh schon beschäftigt haben und die das vielleicht sonst einfach so nehmen würden oder ein anderes Bild davon hätten, weil sie das halt wirklich nur aus den Medien kennen. Und die so erfahren, okay, da muss man aber schon ein bisschen vorsichtig sein, weil bei der Dosierung oder durch die Reinheit, da können irgendwelche Sachen mit reingemischt sein. Das kann man vielleicht vorher mal testen lassen mit irgendwie einem Drogentestkit oder so. Dann, ja, erfährt man, wie man da möglichst risikoarm sowas machen kann. Es gibt auch viele Menschen, die mir schreiben, vielen Dank für das Video, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, diese Droge auszuprobieren, weil jetzt weiß ich ja ungefähr, wie das ist und muss es diese Erfahrung nicht selber machen.
Also nach deinem Ayahuasca-Trip habe ich gedacht, also eine halbe Stunde kotzend im Busch da zu hängen, überm Busch, brauche ich nicht, ne. Ja. Unabhängig davon, dass ich es jetzt vorher gar nicht vorhatte, aber da habe ich gedacht, nein, danke. Felix, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung eingebaut.
Oh, ja. Darin bin ich richtig schlecht.
Das sagen sie alle, aber am Ende. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Der erste Satz lautet, mein peinlichstes Selbstexperiment war?
Mein peinlichstes Selbstexperiment war...
Also wo du dich währenddessen vielleicht schon richtig geschämt hast.
Ah, das war wirklich mein Online-Dating versus Offline-Dating Selbstexperiment, wo ich offline, also auf der Straße versucht habe, dann jemanden anzusprechen und kennenzulernen. Das Video ist auch nicht mehr online.
Aha.
das war schon irgendwie sehr unangenehm, weil ich dafür nicht der Typ war und das dann auch für so ein Video, ich weiß nicht, das würde ich heute nicht mehr machen.
Wie lange ist das her?
Oh, das ist auch jetzt schon bestimmt 5 Jahre mindestens her. 5, 6 Jahre.
Die beiden ersten Vervollständigungen auf Google bei meinem Namen sind? Fangen wir mal mit deinem bürgerlichen Namen Felix Michels an. Was kommt da? Wonach suchen die Leute? Was glaubst du?
Vielleicht Alter?
Nein.
Freundin?
Freundin ganz oben. Und?
Keine Ahnung. Drogen? Ich weiß es nicht.
Größe,
okay.
Bei Felix Michels ist es tatsächlich Freundin und Größe.
Verrückt. Ja, ich bin 1,78 und oft, wenn mich Leute irgendwie auf der Straße treffen, sagen sie, du bist kleiner, als ich gedacht hätte.
Und was denkst du, was sind die Vervollständigungen bei Tomatolix?
Boah, ja. Da sieht man, dass ich mich nicht so oft selber google. Da dann irgendwas mit Drogen?
Mm-mm.
Auch nicht? Okay, weil das ist wirklich das Thema, auf das ich am häufigsten angesprochen werde.
Im weiteren Sinne vielleicht schon.
Okay, dann vielleicht...
Ist was zum Trinken?
Alkohol?
Wein.
Wein? Okay. Ja, ich habe letztens einen eigenen Wein rausgebracht.
Ach so, und deswegen suchen die Leute... Ja, okay, dann macht es Sinn, ja. Das ist also noch nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her, ja.
Alright. Wenn ich meinen Beruf als YouTuber aufgeben würde, dann würde ich Folgendes machen.
Ich glaube, ich würde trotzdem noch irgendwie in den Medien arbeiten, auf jeden Fall hinter der Kamera, weil ich bin gar nicht so mega heiß darauf, vor der Kamera zu stehen und irgendwie zu moderieren, sondern ich mag das eigentlich auch voll gerne, irgendwie zu recherchieren und mir Videos zu überlegen, die ganze Konzeption, die so dahinter steckt. Und ich hätte auch voll Spaß daran, so größere Reportagen oder Dokumentationen zu drehen, ja, für die ich mir einfach mal richtig viel Zeit nehme. Und wenn es jetzt so gar nichts mit Medien wäre, dann wäre es, glaube ich, eher ja, sowas wie Altenpfleger oder sowas oder Rettungssanitäter, also irgendwas
in so einem sozialen Bereich. Das hast du ja auch mal ausprobiert, ne? Also du hast ja auch, dass du einen Tag, das ist auch auf deinem Kanal, einen Tag quasi in einen anderen Beruf schlüpfst. Mhm. Und unter anderem warst du einen Tag Altenpfleger und auch einen Tag Sanitäter.
Genau.
Und das würdest du tatsächlich dann, also hat dich das schon auch ja offensichtlich ja beeindruckt.
Ich finde das spannend und ich mag das irgendwie, Menschen zu helfen und dann so dieses direkte Feedback zu bekommen, dass die Arbeit, die man tut, jemandem auch irgendwie was bringt. So. Weil ja, das ist bei unserem Job, den wir hier haben, ja oft irgendwie nicht so der Fall. Also so mega wichtig ist es jetzt nicht, ob es jetzt diesen Podcast gibt oder meinen YouTube-Kanal.
Entschuldigung. Hallo. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, ich glaube, dass so ein anderer Job super anstrengend ist, das habe ich auf jeden Fall schon erfahren, aber dass es auch auf einer anderen Art und Weise vielleicht erfüllend sein kann. Und ich glaube, sowas wäre schon auch was für mich gewesen. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt durch meinen Job in so viele unterschiedliche Berufe reingucken kann und da dann zumindest mal für einen Tag verschiedene Sachen ausprobieren kann.
Ja, du warst schon auch alles Mögliche. Drogendealer hast du auch mal gemacht.
Habe ich nicht selber gemacht, aber da war ich, habe ich einen begleitet. Ja.
Ein Tag in der Kanalisation warst du auch. Tag
spannend.
Bestatter auch, also kann man alles nachschauen. Einen Satz habe ich noch. In solchen Momenten geht mir YouTube richtig auf die Nerven.
Also das Ding ist, YouTube ist auch eine schwierige Plattform, die so sehr algorithmusabhängig ist. Und das Ding ist, dass ich ja versuche, aufklärende Inhalte zu machen, die aber von YouTube sehr oft dann trotzdem eingeschränkt werden. Das heißt irgendwie, da läuft keine Werbung drauf. Das heißt, ich verdiene kein Geld damit, wodurch ich das irgendwie refinanzieren kann. Oder es wird einfach keinem angezeigt. Solche Geschichten. Also
die YouTube, Abhängigkeit von der Plattform.
Genau, also ich bin halt komplett abhängig von dieser amerikanischen Plattform YouTube. Und ja, je nachdem, wie der Algorithmus funktioniert, kann ich dann irgendwie mehr oder weniger Views bekommen. Und das ist schon manchmal ein bisschen frustrierend.
Wie hat YouTube trotzdem dein Leben verändert? Also du bist jetzt seit 2010, hast du gesagt, hast du deinen Kanal gegründet. Das sind ja jetzt schon sehr viele Jahre,
stimmt,
über ein
ja.
Jahrzehnt. Ja, wie hat YouTube dein Leben verändert?
Ja, komplett, würde ich sagen. Also ich glaube, ich bin halt YouTuber so und ich würde das auch so ein bisschen so für mein Leben bezeichnen. Das heißt, ich identifiziere mich schon irgendwie mit der Plattform, dem Content, den ich da so mache. Und ja, YouTube ist einfach ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Ich glaube, ich habe dadurch eine Menge gelernt. Einerseits über mich selber. Ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden zum Beispiel. Also ich war früher in der Schule deutlich schüchterner und habe auch natürlich ganz viel über unsere Welt gelernt. Alleine durch meine Videos. Ich beschäftige mich jedes Mal mit einem anderen Thema sehr intensiv, schaue in die verschiedensten Berufe rein und bekomme dadurch super spannende Einblicke, die so nicht jeder bekommt. Und ja, also YouTube hat mein Leben auf jeden Fall sehr, sehr krass auf verschiedene Arten verändert.
Du machst ja jetzt auch nicht nur Drogen-Selbstexperimente, ne?
Stimmt,
sondern
ja.
auch noch viele andere. Also es geht auch oft um Ernährung. Du hast zum Beispiel dann auch ausprobiert, Intervall zu fasten über einen längeren Zeitpunkt oder in einem früheren Video auf Zucker komplett verzichtet. Und auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Du hast auch mal einmal ein Porno mitgedreht als Selbstexperiment.
Auch eines der beliebtesten Videos.
Ja, voll. Das hat auch sehr, sehr viele Klicks. Warum machst du Selbstexperimente? Was geben die dir?
Ah ja, also wie gesagt, ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch. Ich mag das, mich voll mit verschiedenen Themen zu beschäftigen und ja, mich da mal so richtig einzuarbeiten und Sachen selber auszuprobieren. Also ich finde es cooler, Sachen selber auszuprobieren, als mir jetzt nur irgendwie ein Interview darüber anzuhören.
Ja, oder du könntest ja auch ein Interview darüber führen, total aufwendig, so eine Reportage machen. Aber du entscheidest dich ja ganz bewusst dafür, das wirklich selber zu machen, ne?
Genau, weil ich so die Sachen einfach ja selber erleben kann und mir dadurch am besten eine Meinung zu dem Thema bilden kann. Und ganz ehrlich, die Videos oder Selbstexperimente zu verschiedenen Themen zu machen, ist auch eine Motivation, die Sachen tatsächlich durchzuziehen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Ernährungsweise ausprobieren möchte oder jeden Tag kalt duschen oder Sport oder so, wenn ich das für ein Video mache, dann ziehe ich das auch tatsächlich durch. Und ich glaube, es gibt ja bei jedem von uns so Sachen, die wir gerne mal ausprobieren wollen würden, aber dann hält sich die Motivation doch in Grenzen oder es kriegt ja keiner mit, wenn man es dann doch nicht macht, also wenn man jetzt doch nicht joggen geht oder so. Und durch die Videos bin ich halt gezwungen, das tatsächlich durchzuziehen. Und so kann ich Sachen ausprobieren, die ich wirklich machen möchte und die ich spannend finde.
Was war dein schlimmstes Selbstexperiment?
Ich finde, so Sportsachen sind schon immer sehr anstrengend. Also irgendwie 30 Tage lang jeden Tag Sport machen, das war irgendwie nervig. Ja, ich glaube, solche Sachen finde ich schon am schlimmsten.
Und du musstest aber auch ein paar abbrechen, ne? Also
es gibt immer mal wieder Experimente, die ich abbreche, weil ich dann denke, okay, das Thema ist dann doch nicht so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe oder lässt sich nicht so gut umsetzen oder ja, die Idee war einfach nichts irgendwie.
Was hast du zuletzt abgebrochen?
Zuletzt, also ich wollte zum Beispiel gucken, was Pegeltrinken mit mir macht, weil es gibt so einen Kinofilm, Der Rausch, bei dem es darum geht, dass wir mit, ich glaube, 0,5 Promille Alkohol zu wenig im Blut geboren werden und dass alles besser ist, wenn man immer so leicht angetrunken
permanent
ist.
Permanent 0,5 Promille
genau.
Ungefähr.
Und da habe ich überlegt, ob das nicht irgendwie ein interessantes Selbstexperiment wäre, diese These mal so ein bisschen zu überprüfen. Aber da habe ich schon nach einem Tag gemerkt, das wird mir zu anstrengend, da die ganze Zeit Alkohol zu trinken. Und Alkohol ja auch wirklich eine sehr gefährliche Substanz, wo man auch wirklich aufpassen sollte. Und ich da auch jetzt nicht Alkohol verherrlichen wollte. Und deswegen habe ich gedacht, das lasse ich lieber.
Da hast du nach einem Tag aufgehört. Wolltest du eigentlich eine Woche?
Genau, ich wollte mal eine Woche ausprobieren. Wie
eine
das
Woche
ist.
Pegel haben.
Also ich glaube, es gibt Leute, die das in ihrem Malle-Urlaub auch eine Woche lang durchziehen. Aber ja, ich glaube, dafür bin ich dann nicht der Typ.
Was hast du durch die Selbstexperimente über dich gelernt?
Verschiedene Sachen. Also zum Beispiel durch meine Ernährungsexperimente wie Intervallfasten oder Ramadan. Also ich habe mal das Ramadan-Fasten ausprobiert, auch für eine Woche, dass man zum Beispiel nicht den ganzen Tag essen muss. Also man schafft es auch wirklich mal einen Tag lang nicht zu essen, nicht zu trinken und man stirbt nicht sofort oder so, sondern das ist kein Problem, weil manchmal ist man ja dann schon so nach 2 Stunden nach dem Frühstück ist man voll hungrig und denkt, okay, ich muss jetzt unbedingt was essen, sonst funktioniere ich gar nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Also solche körperlichen Erfahrungen, körperlich mal an seine Grenzen zu gehen, auch was Sport angeht oder auch beim Kaltduschen oder irgendwie jeden Tag so ein Eisbad nehmen, da mal an seine körperlichen Grenzen zu gehen, das auszuhalten und zu merken, okay, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Ich glaube, das hat mir viel gebracht.
Und für deine Persönlichkeitsentwicklung, was glaubst du, war da irgendwie entscheidend oder auch, wo du so in der Retrospektive merkst, ja, da habe ich echt eine Entwicklung gemacht?
Ich glaube, da helfen mir wirklich all meine Experimente und Erfahrungen irgendwie ja so von meiner Persönlichkeit so ein bisschen zu wachsen. Ich lerne die unterschiedlichsten Menschen kennen, verstehe, warum die so sind, warum die das so machen. Sei es irgendwie sowas wie Sexwork oder Drogendealer oder was auch immer.
Was ja oft auch mit vielen Vorurteilen
genau.
So behaftet ist.
Ja, und ich glaube, dass ich dadurch auf jeden Fall so einen offeneren Blick bekomme. Ich verstehe Sachen, die man sonst vielleicht nicht so versteht oder wo man einfach denkt, okay, das ist so. Aber ich weiß nicht, ich war in Kolumbien auf einer Coca-Plantage, wo Kokain hergestellt wird. Und jetzt verstehe ich, warum die Bauern das machen, weil sie zum Beispiel einfach nichts anderes anbauen können, weil die Straßen in Kolumbien so beschissen sind, dass man da jetzt nicht so einfach Obst einfach mal in die nächste Stadt transportieren kann. Und so ein Päckchen Kokain ist dann halt leichter transportiert. Und je mehr man sich mit den verschiedenen Themen beschäftigt, desto mehr versteht man unsere Welt, so wie das alles funktioniert. Und ich glaube, das bringt mir extrem viel.
Ich kann Felix da gut nachvollziehen. Ich habe das mit dem Deep Talk hier ja auch so ein bisschen, auch wenn der ohne Selbstexperimente auskommen muss bisher. Ich treffe auch immer sehr, sehr spannende Menschen und lerne viele neue Perspektiven kennen. Und wenn ihr mal Wünsche habt, wen ich zu einem Deep Talk mal einladen sollte, schreibt mir gerne Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Adresse ist auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Es folgt noch eine extreme Mutti-Frage, die muss ich dir aber trotzdem stellen. Was sagt deine Familie, was sagen deine Eltern so zu deinen Experimenten, deinen Videos? So?
Also die finden nicht alles gut, gerade so was die ganzen Drogen angeht, da sind die ja auch nicht so Fans davon. Ich versuche denen das jedes Mal zu erklären und sag ihnen auch irgendwie, wie da so die wissenschaftliche Seite aussieht, aber ich glaube, meiner Mutter wäre schon lieb, wenn ich nicht so viele gefährliche Sachen mache, sondern dann lieber so ein paar leichtere Sachen, wie mal einen Tag als Altenpfleger unterwegs zu sein oder so. Aber ja, es gehört halt irgendwie dazu und ich finde es halt einfach spannend. Und ja, ich glaube, man kann es seiner Familie da auch nicht immer recht machen.
Gab es mal ein Selbstexperiment, was wirklich kritisch wurde?
Was wirklich kritisch wurde? Boah, da muss ich nachdenken. Aber ich glaube nicht. Also es ist wirklich so, dass ich mich immer so viel vorher schon mit dem Thema beschäftige, dass ich eigentlich relativ gut einschätzen kann, was da passiert. Also
bist nie in der Notaufnahme gelandet oder irgendwas?
Sowas zum Glück bisher noch nicht.
Ja.
Ich hoffe, das bleibt so.
Ja. Welches Selbstexperiment würdest du denn unbedingt noch gerne machen, bist aber noch nicht dazu gekommen?
Boah, ich würde voll gerne mal ins Weltall fliegen.
Ah, okay, doch also so einen kleinen.
So ein sehr realistischer Traum. Ja, oder vielleicht zuerst so ein Parabelflug, wo man mal so schwerelos ist für eine Zeit. Vielleicht ein bisschen realistischer. Aber wer weiß, so Weltraumtourismus wird ja auch ein immer größeres Ding. Und sowas würde ich auf jeden Fall machen, wenn es irgendwie möglich wäre.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir lösen noch auf dein sehr altes Video Schere, Stein, Papier, wo du einen Trick aus dem Internet ausprobiert hast. Ich würde sagen, wir spielen eine Runde Schere, Stein, Papier, dann können wir es auflösen. Und
okay.
Schere, Stein, Papier. Und nein, ich habe vergessen, Scheiße, ich wollte auch Stein nehmen. Jetzt habe ich Schere genommen.
Ja, ich habe Stein genommen und habe dich besiegt.
Und genau das war das, was du getestet hast. Ne? Es gab so einen Trick, dass die allermeisten am Anfang Schere nehmen.
Genau, also anscheinend soll das so sein, dass die meisten irgendwie die Schere intuitiv als erstes nehmen und wenn man immer Stein nimmt, man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie das Ergebnis von meinem Video
war. Ich glaube, es war nicht so ganz eindeutig. Es war so, du hast die Hälfte genommen, du hast immer Stein genommen.
Ja.
Und oft kam wirklich Schere, aber auch nicht alle. Viele haben auch Papier genommen. Also es war so ein bisschen gemischtes Ding. Aber bei mir war es gerade so, ich wusste es ja eigentlich. Und ich habe dann nicht mehr drüber nachgedacht, habe dann direkt Schere genommen. Ne?
Ja.
Also, ja,
aber ich glaube, dass man so Papier nimmt, ist wahrscheinlich so am unrealistischsten, oder? Also intuitiv würde ich, glaube ich, am wenigsten Papier nehmen.
Ja, würde ich auch machen. Schere und Stein sind irgendwie gefährlicher als Papier.
Genau.
Naja, Felix, ich wünsche dir alles Gute bei allen weiteren Selbstexperimenten und pass auf dich auf und übertreib's nicht, ne? So Mutti rein zum Schluss. Der Deep Talk mit Felix Michels, aka Tomatolix in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank.
Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein. Wenn euch der Talk gefällt, abonniert ihn auf jeden Fall gerne. Und ja, bis bald. Passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.